Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Es sollte ein Fanal sein und es wurde ein Fanal des neuen Deutschlands, als in jenem Mai im Jahre 1933 in vielen deutschen Städten, vor allem in den Universitätsstädten, die Scheiterhaufen brannten. Es waren Bücher, die da vernichtet wurden. Schriften von Heinrich Mann, Arthur Schnitzler, Erich Maria Remarque, Leon Feuchtwanger, Karl von Ossietzky, Alfred Kerr, Kurt Tucholsky, Erich Kästner und viele andere Autoren, die heute zu den Klassikern zählen, den Bücherverbrennern damals aber als unsittlich, als dekadent und geschichtsverfälschend, als jüdisch und volksfremd galten. Die Aktion lief fast überall von Königsberg bis München nach demselben Schema ab. In Bibliotheken und Buchläden wurden missliebige Schriften beschlagnahmt, aufgesammelt und zu abendlicher Stunde im Herzen der Stadt oder in der Nähe der Universität verbrannt. In München auf dem Königsplatz, am Kaiser-Friedrich-Ufer in Hamburg, in Frankfurt auf dem Römerberg.
Der Rundfunk brachte die Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin am 10. Mai 1933.
Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin.
Deutsche Studenten, wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer. Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, für Hingabe an Volk und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Friedrich Wilhelm Förster. Gegen seelenzersetzende Überschätzung des Triebslebens, für den Adel des menschlichen, der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten, für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemann.
Die Aktion war keineswegs, wie späterhin gern kolportiert, von Propagandaminister Josef Goebbels angeordnet worden. Sie kam aus der Universität selbst, aus dem Kreis der nationalsozialistischen Studenten und Professoren. Sie waren es denn auch, die neben SA- und SS-Männern bei den Spektakel Spalier standen und als geistige SA mit besonderem Feuereifer bei der nationalen Sache waren.
Am 10. Mai 1933, wenige Wochen nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, beteiligten sich 50.000 Münchnerinnen und Münchner an der Bücherverbrennung auf dem Königsplatz, die von Studenten der beiden Münchner Universitäten und der deutschen Studentenschaft inszeniert wurde. In München begann der Terrorakt gegen das angeblich volkszersetzende Schrifttum mit einer pompösen Auftaktveranstaltung im Lichthof der Münchner Universität. Nach einem nächtlichen Fackelzug durch die Stadt wurde dann auf dem Königsplatz der Verbrennungsakt inszeniert, die Bücher der Reichsfeinde den Flammen übergeben. Viele der 1933 verbrannten Bücher sind bis heute weitgehend unbekannt. so steht es in einem Flugblatt von Wolfram Kastner, der am Sonntag wieder auf dem Königsplatz durch die Erzeugung eines Brandflecks daran erinnern wird. Auf dem wohlbehüteten städtischen Rasen vor den Bauten des tausendjährigen Reichs, auf welchem längst Gras über diese Geschichte gewachsen ist. Heute ist die Bücherverbrennung eingereiht in das Archiv des gewöhnlichen Geschichtsverstandes. Wie soll man auch noch verstehen, dass Studenten und Professoren der deutschen Hochschulen von sich aus dahin kamen, Bücher zu verbrennen, die doch Stoff ihrer Auseinandersetzung sind, den man annehmen oder ablehnen, beurteilen, relativieren oder verurteilen kann, der aber in jedem Fall das Denken durch Bedenken fördert? Wie konnten intelligente Menschen sich der Basis ihres Erkenntnisvermögens entziehen und sie sogar unzugänglich machen, ausrotten? Wie konnten sie überhaupt Gedanken, die sie kritisierten, befürchten? Wie konnten sie glauben, dass das Denken der anderen lediglich eine Unreinheit des Geistes und dass diese durch die Vernichtung von Büchern überwunden wäre?
Offenbar hatte der Verstand der Menschen ausgesetzt, die so ehrfürchtig an den Verbrennungsakten teilnahmen. Die Studenten in ihren Verbindungsfarben, die Professoren in ihren Talaren und die Bürger in ihrem empörten Gemüt. Offensichtlich waren sie irrational, voller Angst, dass es um ihre Zukunft schlecht stehen könnte. Das zumindest sagte ihnen ihr Gefühl. Sie waren in einer panikartigen Ahnung, dass ihr ganzes gesellschaftliches Sein auf dem Spiel stand. Die Zerrüttungen der privaten, industriellen und staatlichen Vermögen hatten tiefe Besorgnis erzeugt. Die bürgerliche Gesellschaft funktionierte nicht mehr. Das wollten sie nicht mehr wahrhaben. Erwachsene Menschen, die es hätten wissen können, wenn sie denn genügend hierüber nachgelesen hätten, wollten, dass es das Werk feindlicher Kräfte und böser Gedanken sei, die ihre gesellschaftlichen Werte zerstört hatten. Dass es das Machwerk des Bösen sein musste, was ihre Republik an den Rand des Abgrunds gebracht hatte. Wie anders sollte zu verstehen sein, dass ihr Geld ihnen unter der Hand zerronnen war, ihre Papiere wertlos und ihre Geschäfte mies geworden waren? Und wer sollte die übermächtigen Staatsschulden nun bezahlen, die sich im letzten Jahrzehnt aufgetürmt hatten? Was gut war, ist nicht mehr. Jetzt herrschte die Zersetzung, die Auflösung, der Untergang. Schuldige mussten gefunden werden. Wie ertappte Kinder weisen sie in die dunkle Ecke. Die Abartigen, die Monster der Finsternis, die Weltverschwörungen habgieriger Geldraffer haben alles zugrunde gerichtet, was die abendländische Kultur in Jahrtausenden geschaffen hatte. Die guten Sitten, die alten Bräuche, die deutschen Ursprünge, den deutschen Geist. Jetzt sollten die Feinde des Deutschtums dran glauben. Die Stachel im eigenen Fleisch sollten gezogen werden. So befand man das an den Biertischen, in der Presse, in den Kirchen und den Emporen und Lobbys der Politik. So wollte es eben nicht nur der Staat, so wollten es Studenten, Professoren und ein großer Teil der deutschen Bevölkerung. Es war der Wählerwille jener Zeit, die Sehnsucht nach einem eigenen Kern, nach Ursprünglichkeit in der Asche der bisherigen Geschichte, die Sucht nach einer übermächtigen Identität. Das Spektakel der Bücherverbrennung sollte einen Gegner erklären, vor ihm Angst machen, sollte Menschen nach ihrer Gesinnung sortieren und Volksfeinde herstellen, damit der Grund allen Übels ausgerottet sei, nämlich die Kommunisten, die Juden, die Freidenker und die Feindsinnigen, der kritische Geist schlechthin.
Lora ist Freiheit on Air, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr und am Wochenende hast du frei.
Ballade vom Weib und dem Soldaten. Das Schießgewehr schießt und das Spießmesser spießt und das Wasser frisst auf, die drin warten. Was könnt ihr gegen Eis? Bleibt weg, sie ist nicht weiß, sagte das Weib zum Soldaten. Doch der Soldat mit der Kugel im Lauf hörte die Trommel und lachte darauf. Marschieren, marschieren kann immer mehr schaden. Hinab nach dem Süden, nach dem Norden hinauf. Und das Messer fängt er mit den Händen auf. Sagten zum Weib die Soldaten. ach, bitter bereut. Wer des weisen Rat scheut und vom Alter sich nicht lässt beraten, ach, zu hoch nicht hinaus, es geht übel aus, sagte das Weib zum Soldaten. Doch der Soldat mit dem Messer im Gurt lacht ihr kalt ins Gesicht und ging über die Furt. Was konnte das Wasser ihm schaden, wenn weiß der Mond überm Schindel da steht? Kommen wir wieder, nimm das auf ins Gebet, sagten zum Weib die Soldaten. Ihr vergeht wie der Rauch und die Wärme geht auch. Und es wärmen uns nicht eure Taten. Ach, wie schnell geht der Rauch, Gott behüte ihn auch, sagte das Weib vom Soldaten. Und der Soldat mit dem Messer im Gurt sank hin mit dem Spieß und mitriss in die Furt. Und das Wasser fraß auf, die drin warten. Kühl stand der Mond überm Schindeldach weiß, doch der Soldat trieb hinab mit dem Eis. Und was sagten dem Weib die Soldaten? Er verging wie der Rauch und die Wärme ging auch. Und es wärmten sie nicht, seine Taten. Ach, bitter bereut, wer des weisen Rat scheut, sagte das Weib den Soldaten.
Ein paar Monate zuvor, im Januar 1933, hatten sie Hitler zum Reichskanzler gewählt. Es sollte eine Hochzeit der deutschen Geschichte werden, ein tausendjähriges Reich, das aus dem Niedergang der Weimarer Republik neu erblüht und allen guten Deutschen endlich Kraft durch Freude vermittelt. Sie wollten nach den unendlichen Entwertungsprozessen in ihrem Lebensalltag und den offensichtlichen Niedergang ihres Parlamentarismus den Modergeruch ihrer Zeit beseitigen und ihre eigentliche Größe wiederfinden, den großen Geist der Deutschen, das deutsche Wesen, zur Weltherrschaft führen. Sie wollten nicht mehr schuldig sein am Ersten Weltkrieg und keine Schulden mehr haben und keine Schulden mehr zahlen, vor allem nicht die Auslandsschulden. Der Schuldner wollte gläubiger sein, Glauben machen und Glauben nutzen, den Glauben an das ganz Große, das Totale, das Heil für alle und jeden. Die Staatsverschuldung hatte die nationale Politik erstickt und ungeheures Elend, Arbeitslosigkeit, Armut, Verwahrlosung und Hoffnungslosigkeit mit sich gebracht. In kurzer Zeitfolge waren mehrere demokratisch gebildete Regierungen verworfen worden, weil sie im Glaubenskrieg um die Finanzierbarkeit eines total verschuldeten Staats zerbrechen mussten. Die Weltwirtschaftskrise war zur Verfassungskrise geworden. Man wollte endlich einen starken Staat, einen ungeheuer starken, einen, der stärker als die bisherige demokratische Verfassung sein sollte, einen Staat von höchster Befugnis und Macht, einen Staat, der selbst eine neue Gesellschaft sein sollte.
Der Kapitalismus war mit seinem Latein am Ende und eine neue Gesellschaftsform nötig. Das war jedem klar geworden. Die Zeit war heiß gelaufen und Hitzköpfe hatten das Sagen. Sie mussten nur die Demagogie der großen Vision zu nutzen verstehen und schon war mit den Belastungen der Gegenwart auch das gesamte Selbstverständnis der bürgerlichen Demokratie vergessen. Es musste nur jemand auftreten, der es verstand, alle wirklichen Bedrängnisse mit einer Geste beiseite zu fegen und mit diesem Gestus die Bevölkerung eines ganzen Landes zu vereinen. Allerdings musste der auch wissen, wie aus Schulden Kapital zu machen ist, wie die Schuldenfalle der Republik sich auflösen lässt. Hitler und seine Berater wussten von vornherein, dass dies nur durch einen Zweiten Weltkrieg zu erreichen war. Viele deutsche Industrielle standen hinter ihm, aber auch Künstler, Bildungsbürger, Bedienstete, Arbeiter und andere, die nur wollten, dass alles jetzt wieder besser werde. An das Gute kann man immer glauben und man war es auch noch irgendwie gewohnt, dass alles sich zum Guten auflösen lässt. Das haben Krisen nun mal so an sich. Das Verfängliche an einer finalen Krise des Kapitalismus jedoch ist, dass ja immer eine Hochphase, die Blüte der Kapitalfiktionen, die Blähungen seiner Wirtschaftsblasen vorausgeht. Von daher wird der Absturz der Wirtschaft besonders krass und wie ein Unglück inmitten einer Hochglanzperiode erlebt. Gerade war man noch betört von den Geschäften der Hochfinanz und der Kulturindustrie und schlagartig soll davon nichts mehr Fortbestand haben? Das will man nicht glauben. Und die Wut und Empörung gegen den Entzug schöner Lebens- und Konsumgewohnheiten wird zu einer massenhaften Protestwelle.
Aber die Masse hat ihre eigene Gesetzmäßigkeiten. Vor allem verdichtet sie das Komplexe zu einem Klumpen des Populismus. In ihr kommt zum Tragen, was dem Selbstverständnis des gewohnten und unbeschadeten Lebens zukommt, nämlich dem, wie man es von früher kannte und wie es immer sein und auch bleiben soll. Eine heile Welt ohne Last und Unglück. Denn die Welt war zu kompliziert geworden, zu abgehoben, so weit in den Himmel gewachsen, dass vom kleinen Mann und der kleinen Frau nichts mehr zu merken war. Die Wut des kleinen Mannes ist der Kern des reaktionären Bewusstseins. Es will sich zurückwenden, auf die Fortschritte der Moderne reagieren, ihre Seinsvergessenheit, ihre Leichtigkeit und Leichtsinnigkeit abmahnen und ihren Glauben an die Technik und Automation relativieren. Und es will sich dabei gestählt zeigen durch Tradition und Bewährung. Denn es muss sich selbst edler und besser vorkommen, um nicht wieder unterzugehen in den Geschäften der großen Leute. Die kleinen Leute gab es in Massen. Sie sind das Produkt des Niedergangs einer breiten Mittelschicht. Und sie folgen immer noch gerne der großen Gestik, weil es die kleinen Probleme in den Niederungen ihrer Existenz waren, die sie niedergezwungen hatten. Aus den unendlich vielen und unübersichtlichen Kleinigkeiten hatte sich der große Zusammenbruch ergeben. Jetzt solle das Große das Kleine beherrschen. An die Größe des vereinigten Menschseins wollen sie jetzt glauben, an die Großartigkeit des gereinigten Wesens, der großen Seele des Volkes, an das gute Gemeinwesen des Staates, an die großen Ideen und die reine Art, an die Natur des Wesens. Der deutsche Idealismus feierte schon immer mal wieder seine Urständ, nicht nur in Deutschland. Man musste ihn jetzt nur zu einer unbezwingbaren Autorität machen.
Lora München auf der 92.4 von 17 bis 24 Uhr.
Hey, dass die Welt verrückt ist, das weiß ich genau. Das sehe ich jeden Abend in der Tagesschau.
Bleiberecht für alle und zwar auf Dauer.
Zugleich war die Arbeiterklasse der eigentliche Krisenverlierer. Aus verbranntem Kapital wird Frisches nur durch erneute Arbeitsleistung. Deutschland aber war erschöpft und hatte keine Reserven mehr, weder aus seiner Kolonialzeit noch aus seinem Sozialprodukt. Es blieb alles an den Arbeitern hängen. Ihnen wurde immer mehr Leistung abverlangt und wer nicht mehr mitkonnte, wurde ins Elend verbannt. Die Arbeiter spürten ihre Lage am deutlichsten und empfanden auch ihre Ausweglosigkeit sehr klar. Sie waren zwar zu jedem Kampf bereit, aber sie waren durch die Nebelschwaden der Sozialdemokratie und das Politgetöse der Parteikader auch ohne Wissen und Strategie geblieben, die ihrer Lebenssituation und ihrem unmittelbaren Bewusstsein entsprach. Die deutsche Revolution war an ihrer rein politischen Formation schnell gescheitert. Weder das Gesicht noch der Grund des kapitalistischen Gegenübers war kenntlich geworden. So entdeckte schließlich der Werkzeugschlosser und Arbeiterführer Anton Drexler die wahren Schuldigen, die Personifikationen des Finanzkapitals, die Juden und damit das nationalsozialistische Pathos, das mit seiner Schrift »Mein politisches Erwachen« unter die Leute kam. Am 5. Januar 1919 hatte er bereits die Deutsche Arbeiterpartei gegründet. Nun traf Adolf Hitler hinzu, bis dahin noch nicht sonderlich auffällig als Antisemit. So war die NSDAP entstanden. An den deutschen Universitäten gab es ein moralisches Erwachen, wo kein Wissen über die Verhältnisse selbst mehr erzeugt wird, wo nicht mehr nach den Ursachen gefragt wird, weil sie als purer Sachzwang wahrgenommen werden. Da bezichtigt Moralismus den Problemträger, selbst das Problem zu sein, das er hat, bezichtigt ihn, gegen ein Sollen verstoßen zu haben, weshalb sei, was nicht sein soll.
Die sozialen Konflikte werden in Krisenzeiten immer unauflösbarer, weil die Mittel fehlen, etwas zu verbessern, zu ändern oder zu beeinflussen. Wirtschaftliches Elend und wirtschaftliche Not erzeugen Ruin und Zerrüttung, Gewalt und Kriminalität, Sucht und Zusammenbruch. Die Wissenschaften und ihre Anwender wurden immer mittelloser, das wirtschaftliche und soziale Unrecht wurde immer krasser und es wurde daher auch immer gewaltsamer vom Staatsrecht sanktioniert, polizeiliche Härte zum staatlichen Prinzip der Gefügigmachung, der Staat zum Polizeistaat. Für die Intelligenz wird in einer solchen Situation die eigentliche Aufgabe, gesellschaftliche Probleme zu lösen und gesellschaftliche Entwicklung zu befördern, unerquicklich. Sie bezieht sich daher eher wieder auf ihren eigenen Standort im Kulturbürgertum, als dass sie sich sonderlich mit den wirklichen gesellschaftlichen Problemen abgibt. Mit Moralismus schottet sie sich hiervon ab und durch höhere Werte und Esoterik wendet sie sich ihrem Selbsterleben als Kulturelite zu. So wie Armut und Reichtum wirtschaftlich längst auseinandergedriftet waren, sind es nun auch die Kultureliten, die von der Welt des kleinen Mannes abweichen. Während hier immer enger und einseitiger und einfacher gehandelt werden muss, verspinnt sich die Welt der Bildungsbürger und Kultureliten hinter dem Raunen ursprünglicher Wahrheiten, die keine mehr sind, hinter Wunschträumen und höheren Gefühlen, die ihnen heile Gedanken und heile Welten eröffnen. In den Eliten erblüht die Sehnsuchtswelt des Reinen und Schönen und sie bilden von selbst die heilige Ordnung, die auf keine andere sich beziehen muss und sich deshalb als bloßes Kulturmaß verhält, das Maß dessen, was schön und gut sei. Von daher werden auch die Funktionäre der Elite, die Staatsagenten, Wissenschaftler und auch bedienstete Künstler zu Kulturfunktionären einer Staatsordnung, die sich nun als Kulturstaat konstituiert. Ihr höheres Wissen wird zur Agentur einer ungeheuerlichen Sinnesgewalt, einer Macht der Gesinnungsordnung, welche mit staatlichen Mitteln Kulturbestimmungen setzt und durchsetzt, als sittliche Gewalt Staatsgewalt verübt, die Kultur zu bewahren sucht, um das Staatswesen abzusichern und Staatsgewalt und militärische Gewalt kulturell zu legitimieren. Die Bücherverbrennung war der Eröffnungsakt des Faschismus der Kultureliten, der faschistischen Intelligenz.
Über diesen Zusammenhang hat Immanuel Kapfinger recherchiert und sich Gedanken gemacht. Er hat sie überschrieben mit Kulturbewahrung als Kulturzerstörung. Gründe und Ziele der Bücherverbrennung 1933.
Am 10. Mai 1933 loderten die Scheiterhaufen hoch. In nahezu allen deutschen Städten warfen Studenten eine Literatur, die sie undeutsch nannten, ins Feuer. Marx, Freud, Kästner waren dabei und viele, viele mehr. Ganze Lastwägen fuhren die Schriften an, die zuvor aus Büchereien und Buchhandlungen abtransportiert worden waren. Das Gedankengut der politischen Gegner der Studenten wurde schlichtweg vernichtet. Jede Spur einer argumentativen Auseinandersetzung mit dem Gegner im Sinne der Aufklärung war ausgelöscht. Es war der barbarische Akt der Vertilgung einer Kultur. Gemeint waren damit nicht die verbrannten Bücher, gemeint waren die Lebensformen und der Geist, die in diesen Büchern zum Ausdruck kamen. Statt einer aufklärerisch-kritischen, liberalen, weltoffenen Kultur der Moderne sollten Ideale von Sittlichkeit, edler Geistigkeit, Tapferkeit, Volksgemeinschaft durchgesetzt werden. Und so sollte, so wie die Nazis es sahen, dem deutschen Wesen seine Wirklichkeit und seine Freiheit verschafft werden. Die gesellschaftlich-politischen Gegensätze der Weimarer Zeit waren enorm. Straßenschlachten zwischen politischen Gegnern und politische Morde waren an der Tagesordnung. Wahlkämpfe kosten hunderte Tote, und eine Vielzahl mehr Verletzte. Damit schwand die Loyalität der Bevölkerung gegenüber der Politik. Weite Teile der Bevölkerung setzten keinerlei Hoffnung mehr in die Weimarer Parteien. Vielmehr war die Republik konfrontiert mit einer mehrheitlich verfassungsfeindlich eingestellten Bevölkerung. Soziale Leistungen waren so gut wie nicht existent. Neben der wirtschaftlichen Belastung hatte der Staat die Reparationszahlungen sowie die Auslandsschulden aus dem Ersten Weltkrieg zu tragen und trat von daher mit einem Minimalbudget für soziale Ausgaben auf. Damals entstand ein Erklärungsmuster für die soziale Misere, das späterhin fatal werden sollte. Schuld an der darbenden Gesellschaft sei die Verfälschung der deutschen Kultur durch sogenannte volksfremde Elemente. Die eigentliche Größe der Deutschen wäre verschüttet worden. Volksfremde Elemente hätten diese Kultur besetzt und der wahre Geist der deutschen Kultur wäre durch Gedanken fremder Kulturen verkehrt worden, nämlich in Selbstsucht, Hedonismus und Feigheit.
An meine Landsleute. Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten, habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen. Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen, als ob die Alten nicht gelanget hätten. Ich biet euch, habet, miet euch selbst Erbarmen. Ihr Männer, greift zur Kelle, nicht zum Messer. Ihr säßet unter Dächern schließlich jetzt. Hättet ihr auf das Messer nicht gesetzt, und unter Dächern sitzt es sich doch besser. Ich biet euch, greift zur Kelle, nicht zum Messer. Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen, müsst ihr um Einsicht eure Eltern bitten. Sagt laut, ihr wollt nicht in Ruinen wohnen und nicht das Leiden, was sie selber litten. Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen. Ihr Mütter, da es euch anheimgegeben, den Krieg zu dulden oder nicht zu dulden. Ich bitt euch, lasset eure Kinder leben, dass sie euch die Geburt und nicht den Tod dann schulden. Ihr Mütter, lasset eure Kinder leben.
In dieser Zeit brachten Studenten 12 Thesen in der Öffentlichkeit an, auf einem großformatigen Plakat. Diese 12 Thesen waren übertitelt »Wider den undeutschen Geist«. In diesen 12 Thesen wird richtiggehend spürbar, dass die Studenten die von ihnen undeutsch genannte Literatur als Fremdkörper in sich selbst empfanden. So sehr identifizierten sich die Studenten mit dem Allgemeinen, mit dem Volk. Und zu diesem Volk stünde, so die Studenten, das deutsche Schrifttum im Widerspruch. Diese Plakataktion vom 13. April 1933 war der Auftakt einer Kampagne, die vollständig von der deutschen Studentenschaft organisiert und durchgeführt wurde. In den nächsten Wochen nach dem 13. April bis zur Bücherverbrennung druckten fast alle Zeitungen Artikel von Nazi-Intellektuellen, die die Bücherverbrennung begründeten und in dem ideologischen Rahmen der Nazis situierten. Ende April ergingen dann Aufforderungen von den Studenten an die Büchereien und Buchhandlungen, dass sie ihre Bücher nach einer schwarzen Liste aussortieren sollten und zur Abholung bereitstellen sollten. Überall wurden die Studenten von Kommunalpolitikern und der Polizei bei ihrer an sich rechtswidrigen Aktion unterstützt. Diese Aktion räumte die Buchläden so gut wie leer. Das heißt also, dass ein Großteil der damaligen Literatur von den Studenten zum Objekt ihrer Vernichtung gemacht worden war. Der Schlusspunkt der gesamten Kampagne war schließlich die Bücherverbrennung. Diese wurde wiederum öffentlichkeitswirksam inszeniert und in Rundfunk und Zeitungen rundum gefeiert. Die Bücherverbrennung war ein medial groß angelegtes Ereignis und von hohem symbolischen Wert für die Durchsetzung des Anspruchs der Nazis auf kulturelle Hegemonie. Die Bücherverbrennung ergriff weite Teile der Gesellschaft, nicht nur die Unis, obwohl diese Hauptschauplatz waren. Andererseits war sie nur ein besonders brutales Moment in einem Klima, das schon lange seit der Weimarer Zeit äußerst kulturfeindlich war. Zwar hatte sich gerade in der Weimarer Republik der Zeit der goldenen Zwanziger eine sehr lebendige Kultur entwickelt. Neue Kunstformen, wie sie zum Beispiel im Bauhaus verfolgt wurden, konnten sich damals ausbreiten. Zum ersten Mal wurde von Kino und der Filmproduktionsfirma UFA ein Massenpublikum angelockt. In den Großstädten gedieh die Bohème und das Leben in Nachtclubs und Varietés. Gegen Ende der 20er Jahre sahen sich Kulturschaffende einem immer stärkeren Druck ausgesetzt. Die SA störte damals zahlreiche kritische Kulturveranstaltungen, unter anderem Thomas Manns Deutsche Ansprache in Berlin oder die Uraufführung des Films Im Westen nichts Neues, um nur zwei zu nennen. Die SA drang in die Veranstaltungen ein, prügelte auf das Publikum oder die Künstler ein. Aber auch persönlich wurden die linken und freiheitlichen Kulturschaffenden von der SA verfolgt. Es gab Drohbriefe, demolierte Wohnungen und ähnliches mehr. An den Universitäten war schon am 7. April 1933 das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums spürbar geworden, das letztlich allen jüdischen und kritischen Hochschullehrern die materielle Basis wie ihren Wirkkreis entzog. In dieser Atmosphäre zeigte die Bücherverbrennung öffentlichkeitswirksam, dass auch in Kunst und Kultur ein neuer Geist angesagt war. Es war nach dieser Aktion, die mit Gewalt und Emotion hoch aufgeladen war, unmissverständlich klar, welche Art von Literatur und von Wissenschaft zu unterlassen war. Die Bücherverbrennung war in dieser ganzen kulturkämpferischen Atmosphäre wichtig, weil sie ein weithin sichtbares Signal der öffentlichen Nichtanerkennung bestimmter Bücher und damit Intellektueller gab. Für die Kulturschaffenden hieß das, sich dem Schema der Nazis zu unterwerfen oder aber den Beruf und damit sowohl die materielle Versorgung als auch die Anerkennung als Künstler oder Intellektueller zu verlieren. Es war dies nicht eine von oben verordnete Kulturpolitik, sondern ein Klima der Gewalt und der Destruktion, das von vielen Kräften der Gesellschaft erzeugt und vom Staat unterstützt wurde. Es war die gesellschaftliche Sanktion, wodurch die Nationalisierung der Kultur funktionierte, durch die gemeinsame Bücherverbrennung, durch den Nichtkauf der Bücher, durch den Ausschluss der Schriftsteller von den Verlagen, durch die Entlassungen der Wissenschaftler und nicht zuletzt durch die öffentliche Akzeptanz all dessen. Wenn man sich die Feuersprüche ansieht, dann kann man einigen Aufschluss erlangen. Die Feuersprüche waren bei den Bücherverbrennungen auszurufen und nahmen jeweils bestimmte Bücher ins Visier. Von den Feuersprüchen ausgehend kann man die verbrannten Bücher in folgende Kategorien einordnen. Erstens die Bücher jüdischer Autoren, dann zweitens die Bücher politischer Gegner des Nationalsozialismus. Erst mit einer dritten Kategorie wird da verbrannt eine Literatur, die die Nazis als kulturell gefährlich ansahen. Und diese Literatur widersprach gerade ihrem völkischen Denken, ihrem ästhetischen Empfinden in Reinheit, Schönheit und Größe. Und sie widersprach ihrem Idealismus. Aber gerade dieser Idealismus ist wesentlich für das nationalsozialistische Denken. Nicht bloß das Völkische und der Antisemitismus. Zu diesem Idealismus gehört zum einen die romantische Vorstellung der Idee, die sich Wirklichkeit verschafft. Jeder kann diese Idee in seinem Herzen fühlen, insofern er rein zu fühlen bereit ist und hat somit ganz in sich, ganz tief in sich drinnen, den Quell der Wahrheit, beziehungsweise eben der Gewissheit des richtigen Tuns. Das weiß man, weil man richtig fühlen kann. Wenn man reflektiert, wenn man hinterfragt, dann entfernt man sich nur von der Wahrheit. Es geht wirklich um die unmittelbare Gewissheit des Richtigen. Diese romantische Idee, verstanden als die Idee des Nationalsozialismus, findet ihren personellen Ausdruck in der Führergestalt und stellt also eine allgemein geistige Bewegung gegen die wirkliche Veränderung der Gesellschaft, also auch gegen den wirklichen Menschen dar. Dann kommt noch ein zweites Moment zu diesem nationalsozialistischen Idealismus hinzu. In diesem zweiten Moment richtet sich der nationalsozialistische Idealismus gegen unmoralisches Verhalten, gegen das Ausleben von Neigungen, gegen einen sogenannten tierischen Instinkt. Diesen sahen die Nazis als ursächlich für den sozioökonomischen Niedergang an. Es blieb bei ihnen aber nicht bei der bloßen Forderung nach moralischem Verhalten. Die Nazis gingen weiter, sie blieben nicht bei der Forderung, sondern gingen strafend und züchtigend gegen diejenigen vor, die sich in ihren Augen unmoralisch verhielten. Das Ideal des nationalsozialistischen Idealismus war der geistige Übermensch, der über allem Tierischen und Instinkthaften steht. Hieraus sind klar die bürgerlich-aufklärerischen Wurzeln des nationalsozialistischen Idealismus erkennbar, wie sich ja auch bürgerliche Sittlichkeit gerade gegen Vergnügungen, sexuelle Freiheit, Kampf für materielle Interessen richtet. Der Nationalsozialismus wollte die Realisation der moralischen Forderungen der Aufklärung lediglich weitertreiben in politische Maßnahmen, welche letztlich die Züchtigung der Bevölkerung, die Erzwingung ihrer Anpassung an die Forderungen des nationalsozialistischen Staates gewährleisten sollten.
Lied einer deutschen Mutter. Mein Sohn, ich hab dir die Stiefel und dies braune Hemd geschenkt. Hätt ich gewusst, was ich heut weiß, hätt ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn, als ich deine Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusst ich nicht, dass dem, der ihn grüßet, die Hand verdorren muss. Mein Sohn, ich hörte dich reden von einem Heldengeschlecht, wusste nicht, ahnte nicht, sah nicht, du warst ihr Folterknecht. Mein Sohn, und ich sah dich marschieren hinter dem Hitler her, wusste nicht, dass wer mit ihm auszieht, zurück kommt er nimmermehr. Mein Sohn, du sagtest mir, Deutschland wird nicht mehr zu kennen sein. Wusste nicht, es wird werden zu Aschen und blutgem Stein. Sah das braune Hemd dich tragen, hab mich nicht dagegen gestemmt, denn ich wusste nicht, was ich heut weiß. Es war dein Totenhemd.
Das nationalsozialistische Denken gewinnt aber erst im Zusammenhang dieses Idealismus mit dem Antisemitismus und dem daraus hergeleiteten völkischen Denken, mit rassistischer Kulturtheorie, Untergangsheroik und Willenspathos, Militarismus und Urtümelei seine destruktive Potenz. Es sind also verschiedene Elemente in diesem nationalsozialistischen Denken, die kommen zusammen, gerade in dem Nazi-Denken und können so auch quasi für sich stehen. Für eine Analyse des Faschismus ist dieses Denken und sein Zusammenhang wesentlich. Ein aufschlussreicher Ausgangspunkt dafür ist gerade die Bücherverbrennung. Die Nazis hatten Erfolg, gerade weil sich dieses Denken in der Bevölkerung einer krisengeschüttelten Gesellschaft entwickelte bzw. sich in ihr ausbreiten konnte. Man sieht, dass gerade diejenige krisenhafte Wirtschaftslage, in der kapitalistische Reproduktion nicht mehr ohne faschistische Grundlagen funktionieren kann, zugleich die sozialen Grundlagen einer faschistischen Kultur bilden. Die Analyse des Faschismus müsste hiernach den Zusammenhang von ökonomischer und sozialpsychologischer Entwicklung sowie deren politisches Zusammenspiel aufdecken. Dies würde es auch erlauben, aktuell faschistische Tendenzen auszumachen und sie von ihrer sozialen Bedingtheit und politischen Wirkung her zu verstehen.
Das ist wohl klar geworden. Wo die bürgerliche Gesellschaft im Untergang begriffen ist, da erstarken die Reaktionäre, die Funktionäre der höheren Wahrheit, der gehobenen Pflicht und Schuld. Es sind die Verbündeten einer durch Schuld vermittelten Gesellschaft, dem Feudalismus. Sie wollen den Kapitalismus feudalisieren, um ihn zu retten und zu verewigen. Sie fühlen sich geschichtlich berufen, das Gute zu bewahren und verurteilen Veränderung und Fortschritt, der für sie eine Gefahr der Ungewissheit darstellt. Doch woher kommt ihr Größenwahn, woher die Bezichtigungen, der Hass auf alles Fremde und Unreine, gerade dann, wenn es um das Überleben einer ganzen Gesellschaft, der eigenen Gesellschaft geht? Was bringt diese Menschen dazu, ihre Schlechter auch noch zu wählen, ihre Metzger zu verehren? Was lässt ihn dann wie einen Erlöser erscheinen? Was macht diesen wahnhaften, diesen überlebensgroßen Glauben an die Größe des Überlebens, an die Macht einer Omnipotenz aus? Und warum machen dieselben Menschen ihre eigenen Leute nieder? Warum fürchten sie ihresgleichen? Die kapitalistische Krise stellt in ihrer Konsequenz einen Zusammenbruch nicht nur des Kapitalismus, sondern des gesellschaftlichen Organismus schlechthin dar, der in der Folge alle gesellschaftlichen Bereiche niedermacht und abzieht. Kultur, Politik, Wissenschaft und Kunst und anderes. Die wichtigsten stofflichen Funktionen funktionieren nicht mehr richtig, wenn das Geld, das alle bürgerlichen Verhältnisse gesellschaftlich vermittelt, nicht mehr funktioniert. Es geht den Menschen in dieser Situation um ihr Überleben als Mensch in den ungeheuerlichen Verwüstungen ihrer Gesellschaft. Leni Riefenstahl hat ausgesprochen, was ihr in jener Zeit der großen Not durch den Kopf gegangen war. Sie wollte trotz allem dabei sein, Künstlerin sein, nicht inmitten einer Welt voll unstillbarem Überlebenswillen auf sich, auf ihre elendige Individualität verworfen werden. Sie wollte auch selbst Herrin sein, um nicht gar nichts zu sein. Und sie machte Filme von herrschaftlicher Schönheit, Ästhetik der Macht.
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Karl Marx.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Der Kult um das Große und Edle entspringt der Notwendigkeit des Überlebens in einer verwüsteten Welt und verschafft sich eine entsprechend abstrakte Identität durch die hierzu nötigen Charaktere. Wer herrschen will, kann dies nur in der Charaktermaske des Übermenschen, in den Flexionen einer ungeheuerlichen Autorität, die alles zu kontrollieren in der Lage ist, was sie bestimmen will. Ihm fliegen die Menschen im guten Glauben an das Gebotene, weil Nötige zu. Es ist der Glaube an den Helden, der Größe erwirbt, weil er überleben muss, und der überlebt, weil er an das Große auch glaubt. Jeder muss ihm nacheifern, will er sich in dieser Welt noch behaupten. Das ist so kindisch wie trivial. Das Heil steckt in der Größe und Macht des Ganzen, der Totalität, wenn die wirklichen Lebenszusammenhänge zusammengebrochen sind. Aber in der gesellschaftlichen Verwüstung kann es nur eine Macht der Nichtigkeiten und Nichtungen geben, die sich zu einer Vernichtungsmacht emanzipieren muss, um überhaupt Wirklichkeit zu erlangen. Wer in einer vernichteten Wirtschaft herrschen will, kann nur durch Vernichtungsmacht bestehen, kann nur bezichtigen, um für eine Zucht und Ordnung zu stehen, die Großes von sich behauptet, indem sie es zu werden verspricht. Und die es wird, wenn sie zu züchtigen versteht.
Die Basis einer solchen Macht ist eine Gesellschaft, worin die Menschen zu keiner gesellschaftlichen Kontrolle mehr befähigt sind, worin jeder Mensch sich nur als völlig vereinzeltes Individuum erfährt, als gesellschaftlicher Mensch verworfen ist, indem alles Gesellschaftliche an ihm isoliert und auf eine Eigenart des Menschseins reduziert wird. Jeder Einzelne gilt für sich als nichts, aber ihm wird eine gesellschaftliche Natur zugesprochen, eine völkische Natur. Von seinem wirklichen Menschsein wird er abgespalten, aber in dieser Isolation zu einer naturbestimmten Individualität einer abstrakten Gesellschaft, zum Körper eines Volkes befördert. Er bezieht sich daher auf sich selbst wie auf ein übergesellschaftliches Wesen, das sich grundlos erscheinen muss, weil es keinen Grund mehr außer sich hat und sich selbst nur als Moment eines allgemeinen Grundes weiß. Ein solches Individuum ist selbstlos und folgsam, weil es seiner Art folgen muss. Ohne dies kann es auch nicht mehr gesellschaftlich wirksam werden, weil seine Gesellschaftlichkeit nun vollständig außer ihm bestimmt ist. Auf diese Weise verkehrt sich Gesellschaft zu einem individuellen Naturmenschen. Jedes Individuum wird unmittelbar zu einer gesellschaftlichen Naturgestalt. Gesellschaftlichkeit gilt dann überhaupt nur als Art einer bestimmten Körperlichkeit von Menschen, als bestimmte Naturalform, die als Naturgestalt des Menschseins, als bestimmte Eigenschaftlichkeit der menschlichen Natur oder als Rasse begriffen wird.
Der Nationalsozialismus war von daher eine groteske Form des Selbsthasses, eine sadomasochistische gesellschaftliche Formation von vernichtender Omnipotenz, die durch übermächtige Selbstbezogenheit jeden Menschen zu absoluter Selbstlosigkeit bestimmt. Er ist das Produkt einer allgemeinen und massenhaften Selbstbeziehung, in welcher die Menschen sich nur durch ihre Selbstveredelung an ihrer Gesellschaft beteiligen können. Hierdurch nehmen sie teil am Wesen eines Staats, der sich praktisch nur noch daraus begründet, dass er das Unedle, das Unreine, das Eigenartige oder das wirklich Eigene aus sich heraussetzt und verfolgt. Sein Idealismus ist absolut, autoritär und unmittelbar praktisch. Und während er wie ein rein ästhetischer Wille funktioniert, sind die Bedürfnisse der Menschen hiervon beherrscht und ausgeschlossen. Er befriedigt nichts, aber er befriedet die Menschen, die ihm folgen, indem er die Menschen bekämpft, die sich ihm widersetzen. Das Schaf will nicht geschlachtet werden und es folgt seinem Schlechter doch in der idiotischen Hoffnung, durch Folgsamkeit unauffällig zu sein und von ihm freizukommen. Der Idealismus der Faschisten ist daher nicht einfach nur theoretisch und auch nicht einfach nur autoritär. Er ist die Funktionalität einer staatspolitischen Symbiose, welche ihre Objekte subjektiv bestärkt, indem sie ihre Einzelheit allgemein wahrnimmt, und sie bestärkt sich, indem sie deren Kraft und Vermögen im Zweck ihrer Totalität und ihres Totalitarismus aufzehrt. Indem ein solcher Staat die Arbeit sich einverleibt, die er den Arbeitern durch seine Staatsschuld zusätzlich aufzwingt, erzwingt er zugleich deren Gehorsam als staatspolitisch funktionale Individuen. Er hat den Kapitalismus auf ein plattes Feudalsubjekt zurückgeführt und reduziert. Er funktioniert als konkreter Übermensch, indem er seine Macht als herrschenden Willen an den Menschen vollstreckt, die ihn auch noch nähren.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Auch ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Nähre bin. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht,
beim Hungern und beim Essen vorwärts, nicht vergessen die Solidarität.
Schwarze, weiße, brauner, gelber, endet ihre Schlechterei. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stille seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nie vergessen, die Solidarität.
Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entweihen, bleiben sie doch unsere Herren.
Der deutsche Faschismus wird immer wieder gerne als missbrauchte Demokratie, als Gebrauch der Staatsgewalt von illegitimen Machtinteressen beschrieben. Das aber ist grundsätzlich falsch. Wie der Verschuldungsstaat die Konsequenz aus der notwendigen Verselbstständigung des fiktiven Kapitals auf den Aktienmärkten ist, so ist der Faschismus die logische Fortentwicklung der repräsentativen Demokratie hin zum Meinungsterror eines Gesinnungsstaats, der durchaus auch in der Lage ist, den Wählern sein Handeln als notwendig und hilfreich zu belegen. Tatsächlich wurde durch den Hitlerstaat die Arbeitslosigkeit und das soziale Elend der 20er Jahre erheblich gemindert. Wenn es um die Rettung der Staatswirtschaft geht, so hätten es Schäuble oder Merkel oder Steinbrück auch nicht anders machen können. Es ist wohl schwer zu begreifen, dass der staatliche Wille der Faschisten auch bei den schillernden Kulturfacetten ihrer Legitimation letztlich selbst nur funktional ist, dass es den faschistischen Staat selbst auch nur als praktische Konsequenz, als Notwendigkeit des niedergehenden bürgerlichen Staates gibt, dass er also nicht nur Wille, nicht nur Kulturalismus, nicht nur Demagogie, sondern vor allem sachliche Notwendigkeit des Staates ist, der seine Bürger beherrschen muss, um ihnen die Leistungen abzuverlangen, welche die gesellschaftlichen Funktionen wieder in Gang bringen, seine Schulden bezahlen und seine Banknoten und Devisen decken.
Auch heute weiß niemand in Deutschland, wie und von wem die irrsinnigen Kapitalaufnahmen des Staates je zu bezahlen sind. Man hofft auf eine breite Streuung in die Zukunft, in der sich aus irgendwelchen, jetzt noch nicht erkennbaren Gründen durch hohe Gewinne und sogenannte Finanzhebel wieder alles zum Guten wenden soll. Doch damit sich Gewinne ergeben und Hebel greifen können, verlangt das vor allem einen hohen Absatz an Produkten, also nicht nur Beschleunigung und Erhöhung der Produktion, sondern vor allem die massive Verbesserung der Konsumption und Rationalisierung der Arbeit und der Arbeitskosten. Und das müsste heißen, die Arbeiter bekommen weitaus bessere Löhne, dass sie wieder besser einkaufen können, bekommen mehr Freizeit, damit die Arbeitslosigkeit weniger Belastung darstellt, und die Eltern werden besser für die Ernährung und Ausbildung ihrer Kinder ausgestattet, dass es eine große Folgegeneration gibt, die auch die Renten bezahlen kann. Auch wenn auch viele Gewerkschafter glauben, dass dies alles möglich sein wird, und auch wenn die Grünen schon die Chancen für vernünftige Staatsausgaben, also für einen grünen Kapitalismus sehen und damit das Bruttosozialprodukt mitsamt den Löhnen wachsen könnte, genau das wird und kann nicht eintreten, weil die Gründe der Kapitalisten, die kapitalistische Produktion in Gang zu halten, dann nur mehr schwinden können, sich ins Gegenteil verkehren werden. Das wesentliche Problem des Kapitalismus ist nicht die Geldverteilung, sondern der tendenzielle Schwund der Verwertbarkeit der Kapitalanlagen. Das lässt sich nun schon über lange Zeit zurückverfolgen. Der Grund hierfür ist, dass Maschinenarbeit und Automation immer weiterentwickelt werden und dabei relativ zum gesamten angewandten Kapitalwert immer weniger realen Wert erzeugen können. Tendenziell ist das Produkt der Maschinenarbeit und Automation immer weniger wert, weil es alleine menschliche Arbeit und ihr Lohn sein kann, was den Kapitalkreislauf von Produktion und Konsumtion in Gang hält. Es ist absurd, dass die menschliche Geschichte immer noch und immer wieder an diesem Ende der Staatskapitalisierung und Staatsverschuldung und Feudalisierung angelangen muss. Es ist absurd, weil es beim heutigen Stand der Produktivität und Automation keine stoffliche Notwendigkeit gibt, den Menschen den gesellschaftlichen Reichtum vorzuenthalten, den sie erzeugen. Es ist absurd, ihnen Arbeit zuzumuten, die sie nicht wirklich weiterbringt, weil sie zum größten Teil nur noch Kapital erzeugt, das sich als politische Macht gegen die Menschen verhält. Es ist absurd, dass ihre Ohnmacht zur Verpreisung von hohen Mieten, Energiekosten, Kommunikations- und Verkehrsmittel genutzt wird, die sie auf Dauer in ihrem Konsumptionsvermögen immer mehr beschränkt. Und es ist absurd, dass sich Menschen abrackern, damit sich Kapital bildet, das sich zur Risikoabsicherung in fiktives Kapital verwandeln muss und sich schließlich immer wieder auch selbst zugrunde richtet, weil es auf dem Finanzmarkt immer wieder seinen Wert verlieren muss. Alles frische Geld der Welt kann es nicht auf Dauer decken und der Kapitalismus ist auch durch die beste Notenpresse auf Dauer nicht zu retten. Er zerstört durch seine immanente Logik alle seine Grundlagen, wo er sie nutzt, weil er im Prinzip sie nur fernnutzen kann: Mensch, Natur, Kultur und Gesellschaft. Es muss deshalb endlich darum gehen, dass die Menschen eine Gesellschaft verwirklichen können, in der das gesellschaftliche Produkt auch wirklich auf sie zurückkommt, der gesellschaftliche Fortschritt der Produktivkräfte auch ihren Fortschritt ausmacht und der privaten Verfügungsmacht des Kapitals entwunden wird. Darüber soll es in den nächsten beiden Sendungen gehen. So, das war's dann wieder für heute. Wie immer könnt ihr den Text dieser Sendung auf der Kulturkritik.net nachlesen und im Audioarchiv dort auch nochmal hören. Also denn, tschüss!